der Podcast.
Folge 136, März fackelt die Brandmauer ab.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer der letzten Ausgaben von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Denn nach der Machtübernahme der AfD am gestrigen Mittwoch, den 29. Januar, wissen Tillmann und ich nicht, wie lange wir hier noch reden dürfen. Solange wir es dürfen, begrüße ich in Berlin den Kabarettisten Tillmann Lucke. Hallo Tillmann.
Hallo Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, aber solange die CDU uns lässt, sind wir ja noch safe.
Ja. Naja, das Problem war folgendes, wir haben ja jetzt den ganzen Monat Jahresrückblick gespielt und haben gestern das erste Mal wieder unser reguläres Brüderprogramm gespielt, also sozusagen unser Standardprogramm, das, was wir immer auf der Bühne spielen. Und ich muss dazu sagen, für alle, die hinterm Mond leben, gestern hat die CDU das erste Mal gemeinsam mit der AfD und Teilen der FDP für ein Gesetz gestimmt, das die CDU zwar eingebracht hat, das von der AfD aber abgeschrieben wurde, und damit ist die Brandmauer gefallen. Bevor wir dazu aber kommen und das genauer politisch analysieren, möchte ich einen Schockmoment in meinem Leben beschreiben. Und zwar passierte Folgendes. Mein Bruder und ich, wir kamen ins Kabarett, hatten wie gesagt einen Monat Jahresrückblick. Wir hatten sowieso nicht so richtig mehr Ahnung, also schon Ahnung, was wir da machen, aber worüber wir reden, weil wir was halt das letzte Mal Silvester gespielt haben. Guckt nun so an, sagt, können wir es noch? Naja, aber was machen wir jetzt mit März? Ach naja, so schlimm wird es schon nicht. So, und in dem Moment gucke ich auf mein Handy. Spiegel, Push, Eilmeldung, Bundestag stimmt mit März 5 Punkte Plan zu. So, dann stand da aber noch irgendwas von Gesetz geteilt, also die haben die Gesetzesinitiative der CDU und so weiter. Jedenfalls, wir waren und es war nicht rauszukriegen, was inhaltlich los war. Also, es war nur die Reaktion, ja, Katastrophe für die Demokratie, da wurde der Beitrag von der Linken, Henriette Quade oder wer immer das war, wurde mehrfach geteilt und das und der hat und alle haben. Und mein Bruder und ich standen völlig panisch da. Ich war so panisch, weil ich nicht genau wusste, du musst ja auf der Bühne drüber reden, du darfst im Kabarett aber auch nicht zu aktuell sein. Das heißt, wenn du so ein Thema ansprichst, musst du es natürlich auch erklären können, dass ich in aller Schlimmsten, so, ich glaube, so verzweifelt war ich noch nie in meinem Leben, ich habe Tillmann angerufen. Und da echt was heißt, Tillmann, kannst du mir das erklären? Deine Antwort, ach mein Gott, ich habe selber keine Ahnung.
Naja, so habe ich es nicht gesagt, das darf ich auch gar nicht sagen.
Das ist richtig, ja. Aber es war echt, also was, Tillmann, was ist da genau gestern passiert?
Ja, also es war ein bisschen mit Ansage und Merz hat ja dann hinterher gesagt, dass es heute so eine Mehrheit gegeben hat, es tut mir leid. Also folgendes, es gab ja letzte Woche diesen Anschlag in Aschaffenburg.
Genau.
Und
was ja im Gegensatz zu Magdeburg wirklich ein Islamist war.
Genau, also leider mal wieder einer der vielen und ich habe mich damals auch mit dem Gedanken erwischt, wer war es denn? Ach ja, okay, ein abgelehnter Asylbewerber, einer, der schon auffällig war, einer, der schon gewalttätig war. Das volle Programm, also dieses Muster, das gibt's ja. So, und jetzt hat Merz also gesagt, jetzt will ich halt auf den letzten Metern der Bundestagswahl, vor der Bundestagswahl nochmal ein Zeichen setzen und der Regierung eine Abstimmungsniederlage bescheren. Das ist ja ganz legitim und das ist ja auch bei einer Minderheitsregierung gar nicht so schwer.
Genau.
Es ist tatsächlich, weiß nicht, ob es jemals schon eine Abstimmungsniederlage einer amtierenden Regierung gegeben hat, bei einem Entschließungsantrag möglicherweise. Manchmal sind es ja auch Gewissensabstimmungen, wo die Mehrheit der Regierung dann nicht komplett ist und dann daneben ist, wie bei der Impfpflicht zum Beispiel, da war fast Rot-Grün fast geschlossen dafür, aber die FDP eben nicht. Naja, und also sozusagen
das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Parlamentarisches Kunststück sozusagen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann halt natürlich mit der Ansage der AfD, ja, das machen wir, das ist von uns abgeschrieben, was gar nicht stimmt, denn die haben ja nicht das Monopol darauf, dass die Migrationspolitik irgendwie anders gemacht werden soll. Und
genau.
Das behaupteten die auch gestern in der Debatte und haben sich natürlich als Einzige dann gefreut, als es hieß, knapp angenommen. Ich hätte auch gedacht, dass es vielleicht doch in letzter Minute noch organisiert wird, dass Merz sagt, so, ein paar von euch in der Fraktion können jetzt vielleicht mal, ja, damit halt weniger abstimmen. Also es hätten ja am Ende 5 Stimmen gereicht. Es gab eine Mehrheit von 4 Stimmen, da hätten es sogar eine Mehrheit von 4, also sogar 4 Leute hätten gereicht, die einfach weggehen. Ja, geht mal zum Zahnarzt, wobei da gibt es ja keine Termine, aber irgendwas, macht mal irgendwas. dass man das noch besser organisiert. Es kam nämlich in der Schlussphase raus, das BSW wird sich enthalten. Das heißt, die Stimmen sind schon mal nicht dabei, sie sind aber auch nicht dagegen.
Genau, das waren die 10 Enthaltungen.
Ja, und dann gab es seitens der seitens der Union gab es halt auch ein paar Leute, die tatsächlich geschwänzt haben, aber das waren dann eher Leute, die sonst dagegen gestimmt hätten. Das ist ziemlich bekannt. Das ist zum Beispiel Monika Grütters, die frühere Kulturstaatsministerin, die das auch hinterher gesagt hat, dass das geht gar nicht, die aber nichts mehr zu befürchten gehabt hätte, weil sie nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Das Gleiche gilt für Thomas Heilmann, auch aus Berlin. Auch einer, von dem bekannt ist, dass er das nicht wollte, und das Ehepaar Wanderwitz mag was, die ja hinter dem AfD-Verbotsverfahren stehen, das angestrebt wird, jetzt für die Abstimmung ist für heute angesetzt, wird auch spannend. Das heißt, das sind Leute, die möglicherweise nicht zufällig geschwänzt haben. Was soll man da jetzt über dieses Ergebnis sagen?
Also grundsätzlich ist es so, Merz hat einen hektischen, populistischen Antrag in den Bundestag reingewirkt, den er quasi 1:1 bei der AfD abgeschrieben hat, geht um Grenzsicherung, und ich glaube, wir müssen mal, also das ist glaube ich das Hauptaugenmerk und Verhinderung von Familiennachzug, bla bla bla, aber das Hauptproblem ist, Deutschland wird jetzt wieder flächendeckend Grenzkontrollen.
Nee, der Familiennachzug, der ist erst im Gesetz, was am Freitag zur Abstimmung steht, Thema. Okay. Also es geht im Wesentlichen um 5 Punkte, ja. Also dauerhafte Grenzkontrollen, und das allein ist ja schon schwierig wegen des Schengener Abkommens. Also dauerhaft im Sinne von planmäßig dauerhaft geht es gar nicht, sondern nur im Sinne von, also jetzt gerade ist es schlimm und jetzt müssen wir es machen. Dann Zurückweisung aller, die keine Zutrittsberechtigung haben, also die eben woanders Asyl beantragt haben, so ist nun mal das Dublin-Abkommen. Dann vollziehbar Ausreisepflichtige nicht auf freien Fuß lassen. Also auch das sieht man ja bei den ganzen Attentätern, dass die das genau waren, dass die einfach in Deutschland rumgestreut sind, ohne dass sie das eigentlich sollten. Mehr Unterstützung für die Länder beim Vollzug, also Stellenaufwuchs bei der Polizei. Und 5. Punkt ist Verschärfung des Aufenthaltsrechts für Straftäter und Gefährder. Also Ausreise, Arrest und so weiter. Also diese 5 Punkte verstanden zur Abstimmung. Die sind ja, das kann man ja, könnte man ja als Konservativer sagen, durchaus sinnvoll. Dazu steht ausdrücklich drin, dass die AfD Fremdenfeindlichkeit schürt und Verschwörungstheorien in Umlauf bringt und so weiter. Das steht also in diesem Antrag, was ja kein Gesetz ist, sondern nur ein Entschließungsantrag, der eigentlich überhaupt keine Folgen hat. Steht das
drin?
Sie haben
jetzt kein Gesetz beschlossen. Ab morgen sind die Grenzkontrollen wieder da.
Genau, das Gesetz kommt aber morgen, also am Freitag, zum Thema Familiennachzug, und auch da ist klar, dass man auch dagegen sein kann, beziehungsweise das war ja mal jahrelang ausgesetzt ab 2015, aber das wäre dann ein Gesetz, was aber auch nicht heißt, dass es umgesetzt wird. Wer die deutsche Asylpolitik kennt, weiß, dass das Gesetz nicht oder dass die Realität nicht unbedingt mit dem Geschriebenen übereinstimmt. Das nur soweit, also die Behauptung, das wäre von der AfD abgeschrieben, würde ich nicht gelten lassen, weil es einfach Assis sind, weil tatsächlich im Antrag drinsteht, die AfD ist scheiße. So.
Ja gut, aber die AfD ist ja so blöd, dass sie das in ihre eigenen Anträge auch reinschreiben würde. Aber egal. Nein, lass uns mal, also wie gesagt, also inhaltlich ist da gestern eigentlich nichts passiert. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Da ist irgendwas durch den Bundestag, das ist eine bessere Absichtserklärung, in Ordnung. Viel schlimmer ist ja die politische Botschaft. So, Punkt 1, Friedrich Merz hat also kurz vor der Bundestagswahl nochmal hektisch irgendwas, um ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, hier Leute, ich kümmere mich. Mhm. Das war, glaube ich, der Hauptgrund, warum er das überhaupt gemacht hat. Hätte ja auch bis nach der Bundestagswahl warten können, wo er mit ziemlicher Sicherheit sowieso in irgendeiner Form irgendeine Art von Mehrheit hätte. Und vermutlich mit dem Juniorpartner SPD, die ja sowieso alles mitmachen. Was wir ja in den 16 Jahren große Koalition gesehen haben. Ich weiß, es waren keine 16 Jahre, aber wer interessiert sich schon für die 4 Jahre Schwarz-Gelb? So. Nein, es ging darum, das jetzt zu tun. Jetzt die Frage, es wäre ja nur durch den Bundestag, es war von vornherein klar, es geht nur, also andersrum, wir haben keine linke Mehrheit im Bundestag. Mhm. Keine linke Mehrheit bedeutet, wir haben eine rechte Mehrheit im Bundestag. Wir haben also eine bürgerliche, in großen Anführungsstrichen, CDU, AfD, FDP haben die Mehrheit im Bundestag. Wenn die es nicht hätten, weiß ich nicht, ob suche.
Nee, haben sie nicht. Also es gibt ja noch ein paar Fraktionslose in der, also im Plenum, die hauptsächlich von der ehemaligen AfD sind. Aber die grundsätzlich, wenn man nur diese drei Fraktionen hat, dann gibt es keine Mehrheit. Aber mit dem BSW zusammen hat man dann eine Mehrheit, so kann man sagen.
Sagen wir mal so, also nach der Bundestagswahl war es so, zu Rot-Rot-Grün hat es nicht gereicht. Weil sonst hätten wir wahrscheinlich noch ganz andere Probleme gekriegt. Mhm. Dann hätten sie wahrscheinlich nicht erklären können, wieso sie keine rot-rot-grüne Bundesregierung machen. Und wieso die Ampel war ja quasi alternativlos. Es hätte nochmal eine GroKo geben können, aber ja. So, das heißt, wir haben diese Rechte mehr. Die paar Abgeordnete, die aus der AfD-Fraktion nicht, die da nicht mehr drin sind, die würden ja in so einem Fall trotzdem mit dazu stimmen. Sprich, Friedrich Merz hat ein Gesetz in den Bundestag eingebracht, wo er mit Sicherheit davon ausgehen konnte, dass die AfD zustimmen wird, gerade in dieser Gemengelage kurz vor der Bundestagswahl, und wo er wusste, Rot und Grün und auch Links werden nicht zustimmen. Das heißt, es war klar, wenn dieses Gesetz durchkommt, nein, wenn dieser Entschließungsantrag, ist ja kein Gesetz, der durchkommt, und dann nur mit Stimmen der AfD, und damit ist die Brandmauer gefallen, was immer das auch ist, und es ist klar, hier droht ein riesengroßer politischer Skandal. Das heißt, Friedrich Merz hat das mit einkalkuliert. Ja. Der wollte das. Die Frage ist, warum?
Ja, also das hat der Robin Alexander in seinem Podcast ganz gut auf den Punkt gebracht. Also Scholz und Merz sind so ein bisschen spiegelbildlich. Scholz gelingt es, der Scholz hat einen Punkt bei der Wahlbevölkerung, wenn es darum geht, gegen die AfD zu sein, also Widerstand zu leisten gegen die Annäherung. Kommt aber nicht durch mit der Migrationspolitik, obwohl er ja auch mehrere Interviews sehr deftigerweise gegeben hat, wo er gesagt hat, alle raus und so. Damit kommt er aber nicht durch. Das glaubt man ihm entweder nicht oder man glaubt nicht, dass er es schafft. Und bei Merz ist es genau andersrum, beziehungsweise genau gleich. Er ist auch für beides, er ist gegen die AfD und das ist komplett glaubwürdig. Das sagen alle, die ihn interviewen und die ihn sozusagen journalistisch begleiten. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass der die AfD verachtet. Und auf der anderen Seite will er auch, dass die Migrationspolitik besser funktioniert. Und ihm gelingt aber die Glaubwürdigkeit auf dem Migrationsfeld sehr gut, aber auf der Abgrenzung zur AfD nicht. Also das ist eine ganz skurrile Gemengelage oder Konstellation, dass beide eigentlich das Gleiche wollen und beiden wird aber eine von beiden Sachen nicht richtig abgenommen. Und da ist jetzt die Frage, was machen die Wähler damit? Es gibt jetzt eine Umfrage von dem Institut YouGov, wo die Union zum ersten Mal nur noch bei 30% liegt, sogar unter 30%.
29% habe ich hier.
Genau.
Und die AfD bei 23.
Genau, also das ist ja das, was manche befürchten, also wenn man viel über die AfD redet oder über die Abgrenzung dazu, dann steigt die an. Das ist ja auch immer wieder so gewesen. Und jetzt in dieser Umfrage ist sogar die Linkspartei wieder im Bundestag mit 5%.
Das BSW allerdings auch.
BSW auch, und damit wäre nicht mal, womit ja bisher alle rechnen, nicht mal eine Unions- und SPD-Regierung möglich, geschweige denn mit Union und Grünen, sondern da bräuchte man dann auch wieder eine Dreierkonstellation. Das heißt, wenn das jetzt dieser Trend sich bewahrheitet, das ist jetzt nur eine Umfrage. Aber
und YouGov ist ja eigentlich eher, also bei Allensbach und bei Forsa weiß man ja, dass die eher rechts liegen, also dass da immer eher die rechten Parteien bevorzugt werden. Aber YouGov ist ja eigentlich schon eher linkslastig, oder sehe ich das falsch?
Naja, das darf es ja eigentlich nicht sein.
Ja, also, ich weiß, aber man kann ja bestimmte...
Es ist zumindest... ich weiß jetzt nicht, wie die Trefferquoten in der Vergangenheit waren.
Das kannst du ja auch wenn wir kurz vor der Wahl stehen, aber bei so mittendrin Umfragen sowieso immer schwer sagen.
Und man kann auch das nicht hinterher am Ergebnis messen, weil wenn die Stimmung nun mal gerade so ist, dann ist sie halt so. Da muss man jetzt schauen, was noch zwei, drei andere Umfrageinstitute in den nächsten Jahren
Tagen. Es ist eine Online-Umfrage und 1700 befragt, was okay ist.
Ja.
Bei online bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also Einsbach zum Beispiel macht ja nur noch, Einsbach zum Beispiel macht immer noch, ich glaube als einziges Institut, wenn ich das hier sehe, Face-to-Face, also da gehen Leute zu Leuten nach Hause.
Mhm.
Und wer so, und da ist natürlich so eine, so online, ja, weiß ich nicht.
Ja, also die haben schon ihre Berechnungsmethoden und ihre Gewichtungsmethoden vor allem. Natürlich machen online mehr Leute aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe mit. Die werden aber klein gerechnet dann. Also das glaube ich, dass das, man entwickelt sich ja ständig fort und nimmt dann die sozusagen die Fehlschläge, berechnet man in künftige Umfragen mit an. Also 1700 Befragte sind durchaus repräsentativ.
Ja, statistisch ist es super, ja. Also man sagt, geht immer von mindestens 1000 aus.
Ja. Die. Gut, aber jedenfalls, das muss man sehen, ob das jetzt sozusagen, ob das rot-grüne Anliegen gelingt, der CDU das zu unterstellen, dass die Brandmauer fallen soll, was dann den Nebeneffekt hätte, dass die AfD die Stimmen von der Union abzieht.
Naja, das weiß ich nicht. Also pass auf, wir wissen ja, es gilt der alte Spruch, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Mhm. Sprich, die Stimmen, die Merz in der Hoffnung hat, durch diesen Brandmauer-Fail da dazu zu gewinnen, von der AfD vielleicht sogar zu gewinnen, die wird er ja in der Mitte verlieren. Und dann ist jetzt die Frage, also es soll ja CDU-Wähler geben, die vernünftig und anständig sind. Was machen die?
Naja, zur FDP können sie auch nicht gehen, weil die FDP ja auch mit dabei war, mit nur zwei Abweichlern.
Genau.
Also die war komplett dabei. Bei der FDP ist es aber vielleicht auch noch ein gehöriger Schuss Rache oder was auch immer.
Gnatz. Es ist der Punkt.
Gnatz. Es ist ein schönes Wort.
Ja.
Das ist eben die Frage. Es gab ja auch eine Ankündigung von verschiedenen christlichen Kirchen, die gesagt haben, macht das nicht. Und dann hat aber gestern während der Abstimmung noch die Bischofskonferenz gesagt, naja, also eigentlich spricht der Brief nicht für uns, weil wir uns in den Wahlkampf nicht einmischen wollen. Wir haben dazu weder die noch die Meinung, sondern wir wollen dazu gar nichts offiziell sagen als gesamte katholische Kirche. Das sah vorher anders aus und wenn man jetzt zum Beispiel Christ ist in der CDU, dann wird das ein Gewicht für einen haben, was da jetzt offizielle Meinung ist, zumindest also wenn man katholischer Christ ist. Also so ganz einfach ist es halt nicht. Und dazu kommt, dass es halt wirklich auch, also dass an diesem Satz, wenn die Falschen zustimmen, bleibt das Richtige ja trotzdem richtig, ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Ja, Moment, aber was kann ich denn dafür, dass die Nazis meine Meinung haben? Also jetzt mal ganz ehrlich.
Nee, aber das kommt ja, also wenn sowas vorkommt, oder dass jemand, den man verachtet, die gleiche Meinung hat wie man selber, dann wäre der zweite Schritt zu fragen, warum? Was sind die Gründe? Und wenn die Gründe gleich sind, dann sollte man sich Gedanken machen. Und die Gründe sind halt nicht gleich. Die AfD will, erstens mal formal will sie Probleme oder sozusagen Streit schaffen. Sie will Kasper-Theater veranstalten im Bundestag. Sie will stören. Deswegen schreibt sie ja immer irgendwelche Anträge, wo andere auch eigentlich zustimmen müssten, was sie dann meistens nicht tun. Zweitens will die AfD nicht nur die Personengruppen abschieben, die in dem Gesetzesantrag sind, nämlich die Ausreisepflichtigen und die Straftäter, sondern alle. Und drittens ist der Grund nicht, damit hier weniger Attentate sind, weil wenn weniger Attentate sind, gibt es auch weniger Empörung, weniger AfD-Wähler. Also die brauchen das Chaos, die brauchen auch das Misslingen von Politik.
Also die typische Apothekerpolitik.
Genau. Und
warum soll ich was gegen Schnupfen haben? Ich lebe doch davon.
Ja, und wenn man sich diese Gründe anschaut, die sind natürlich überhaupt nicht die gleichen Gründe, wie man seitens der demokratischen Mitte-Rechts-Fraktionen hat. Und dann ist es auch unehrlich, denen das zu unterstellen, finde ich.
Mm. Darum geht es nicht. Es geht mir jetzt darum, was machen die Wählerinnen und Wähler am 23.02.? Also ich persönlich hoffe, dass es Friedrich Merz mehr schadet, als es ihm nützt. Aber es ist egal, was Friedrich Merz macht. Ich hoffe es immer, dass es ihm mehr schadet, als es ihm nützt. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz die größte Katastrophe als Bundeskanzler wird, die Deutschland je erlebt hat. Das glaube ich nicht. Trotzdem möchte ich nicht, dass er mal Bundeskanzler wird. Also jetzt mal bei aller Liebe.
Naja, wie gesagt, also es gibt halt ein Feld, das auch besonders wichtig ist, auf dem Olaf Scholz nun wirklich katastrophal, ist nämlich auf dem Ukraine-Feld. Und da könnte man auch sagen, da hat die AfD ja auch die gleiche Meinung wie er zum Thema Taurus-Lieferung.
Ja gut, aber auch wieder aus einem anderen Grund.
Da weiß ich es nicht mal so ganz genau. Scholz ist ja relativ unehrlich mit seinen Gründen. Das war die ganzen letzten 3 Jahre mit den Waffenlieferungen. Er hat immer irgendwas vorgeschoben, was dann entkräftet wurde. Dann kam der nächste Grund.
Moment mal, aber er ist kein Putin-Fan. Also das kann man ihm wirklich nicht unterstellen.
Nein, das nicht. Und er sagt auch immer, dass die Ukraine sich verteidigen darf. Aber seine Politik sorgt dafür, dass sie es de facto nicht kann zurzeit. Dass sie eben bombardiert wird aus der Luft. Sie braucht insgesamt mehr davon, von dem, was sie schon hat, und sie braucht andere Dinge. Und da kann man auch sagen, oder da kann man viel eher sagen, das ist ein populistischer Grund, weil er hat ja auch Friedensplakate plakatiert. Das ist schon ein Riesenskandal. Nur ging es halt gestern darum nicht, sondern dann kann man natürlich auf den anderen zeigen, der da was ganz Schlimmes mit der AfD macht. Dass Olaf Scholz im Geschichtsbuch nicht besonders positiv stehen wird, wenn der Ukraine-Krieg mal vorbei ist und wenn das alles auch von Militärhistorikern einsortiert wurde, das ist ja vollkommen klar, dass der einen großen Fehler seit 3 Jahren gemacht hat.
Ja gut, die einen sagen so, die anderen das Gleiche, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Für mich ist jetzt halt ganz wichtig, was sind die Auswirkungen des gestrigen Tages? Sprich, wird es Auswirkungen auf die Bundestagswahl haben, ja oder nein?
Ja, ich glaube, es gibt ja eben noch diesen Nachklapp mit dem, erstens heute mal, der Antrag des Bundestages zum Verbot der AfD.
Der ja grandios scheitern wird.
Na, ob der so grandios scheitern wird, weiß ich eben nicht. Weil Rot-Grün ist in der großen Mehrheit dafür. In der FDP
aber die SPD
auch ein paar.
Ist schon, also ich sag mal, wir
in der CDU gibt es halt auch ein paar, aber das sind beides eine Handvoll aus den Mitte-Rechts-Parteien. Und jetzt ist eben die Frage, das ist ein bisschen wie bei der Impfpflicht, also die Parteien sind in sich ziemlich entweder klar dafür oder klar dagegen, aber die Zahl der Abweichler bestimmt jetzt eben den Erfolg. Das BSW wird natürlich komplett dagegen stimmen, weil sie grundsätzlich auch dafür sind, dass Scheißparteien weiter im Bundestag sitzen können. Und die Linkspartei wird sicherlich fast komplett dafür sein. Also dann ist auch wieder die Frage, wie viele sind anwesend? Sind die, die gestern dagegen gestimmt haben oder nicht da waren, sind die heute wieder gesund und kommen? Also was auch immer. Das ist das eine. Auf. Dann kann man also mit einer Partei, die man eigentlich verbieten lassen will, auch schlecht das Gleiche abstimmen. Und zweitens dann vor allem morgen, Freitag, dieses Gesetz, was natürlich mehr Auswirkungen hat, steht dann im Bundesgesetzblatt und so weiter. Also wenn man jetzt das Gleiche nochmal macht und da wird das BSW zustimmen, das heißt, da hat man schon mal 10 Stimmen mehr, sodass man 10 Stimmen, insgesamt 15 Stimmen verlieren muss, damit es nicht durchkommt. Also das wird nochmal ein noch schwierigeres Unterfangen, oder man biegt es in letzter Minute ab und schickt es nochmal in Ausschüsse, was auch immer.
Bloß mal kurz die Frage, wenn das mit dem AfD, ist das ein Antrag zur Prüfung oder tatsächlich schon ein Antrag zum Verbot heute?
Nee, Antrag zur Prüfung gibt es nicht. Also das Bundesverfassungsgericht prüft nicht einfach so.
Es ist ein Verbotsantrag.
Ja,
es
ja.
Ist einfach, das heißt, wenn das jetzt entgegen aller Erwartungen, against all odds, wenn das jetzt trotzdem durchkommt, was passiert dann? Dann wird ein Verfahren eingeleitet? Nein.
Dann wird das erstmal von den Justiziaren des Bundestages, müssen dann Sachen gesammelt werden, irgendwelche Zeitungsartikel, in denen drin steht, dass die AfD aus Nazis besteht, dass das ein relevanter Teil der Partei ist, auch der Führung und so weiter. Das ist alles zwar nicht schwer, aber langwierig, und dann wird das sicherlich nicht dieses Jahr beginnen, dieses Verfahren. Das dauert wirklich ewig. Ja.
Mhm. Okay.
Aber also wenn es reicht, wenn eins der drei Verfassungsorgane diese Sache beantragt.
Okay. Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass es, also wir sind uns ja alle einig, dass wer AfD wählt, jetzt nicht unbedingt berechtigt ist, Mensa-Mitglied zu werden.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass da schon, wenn die jetzt verboten werden, naja, dann wähle ich sie mal doch lieber nicht, dann ist ja meine Stimme verschenkt. Obwohl, ich glaube, wer AfD wählt, ist auch so genatzig, dass dem das egal ist.
Nee, wie gesagt, das wird in dieser nächsten Wahlperiode nicht entschieden. Die kann man ruhig wählen bis zum Ende der Wahlperiode.
Danke, Tillmann.
Nein, aber es ist glaube ich, Ob der gemeine AfD, du hast gesagt, also der ist nicht der Schlauste, das wird dir nicht, oder gerade aus Trotz, dass man dann sagen kann, oh, meine Stimme wurde mir weggenommen. Also man, vielleicht will die AfD ja sogar, Teile der AfD wollen ja verboten werden. Also ich habe hier nochmal in den Antrag geschaut, dieser Abgeordneten fraktionsübergreifend. Also da steht erstens mal zu beantragen, dass die AfD verfassungswidrig ist und zweitens, dass hilfsweise festgestellt wird, dass die AfD von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen wird. Also das sind ja, dieses Instrument gibt es ja seit dem NPD-Verbot und der verfolgenden Grundgesetzänderung und Parteiengesetzänderung, dass man also eine Partei zwar existieren lassen kann, wenn sie verfassungswidrig ist, seltsamerweise, aber man darf ihr das Geld, das ihr dann durch die Wahlen zusteht, nicht, also das darf man ihr verwehren, das braucht dann aber auch nochmal einen eigenen Entschluss des Bundesverfassungsgerichts, aber das steht hier hilfsweise drin, das ist ja vor Gericht manchmal, ich verlange das, aber hilfsweise verlange ich die Hälfte von dem, dass es vielleicht auch bessere Chancen hat.
So. Okay. Gut, dann lassen wir uns mal über eines deiner Lieblingsthemen reden, nämlich über toxische Männlichkeit. Du bist ja sowas von untoxisch, das ist nicht mehr feierlich, aber ich darf ja in deiner Gegenwart nicht mal das Wort Nutte sagen, ohne dass hier gleich wieder ausgerastet wird. Also, reden wir über einen deiner Parteikollegen, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Ja, der Kollege.
Aber mit dem Namen Gelbhaar ist kein Spitzname von Donald Trump gemeint, sondern es ist tatsächlich ein Eigenname.
Genau. Schilder kurz.
Jetzt, Sebastian. So,
wenn ich mich dazu äußere, werde ich wieder irgendwelche Begriffe benutzen, dass wir die Hälfte unserer 12 Hörer verlieren. Also insofern, bitte, Tillmann.
Genau. Ich habe noch nicht genug geredet. Also es geht darum, bei den Grünen ist wohl eine handfeste Intrige am Laufen, beziehungsweise schon halb gelungen. Also Stefan Gelbhaar, ehemaliger Landesvorsitzender der Berliner Grünen und Bundestagsabgeordneter seit zwei Wahlperioden, der wurde kurz vor der Listenaufstellung, also Anfang Dezember, Mitte Dezember war der Listenparteitag der Berliner Grünen, da wollte er kandidieren, Platz 2, Platz 4, was auch immer, die Männer kriegen ja die ungeraden Zahlen und zusätzlich im Wahlkreis Pankow aufgestellt werden. Die Aufstellung war schon gelaufen, also da war er schon Kandidat und jetzt wollte er das aber noch absichern auf der Landesliste. Und dann kam zufällig eben in dieser Woche des Parteitags kam seitens einer nicht unwichtigen Person, nämlich der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte. Also das ist eigentlich dort die stärkste Kraft und damit auch die zweitstärkste Politikerin nach dem Bürgermeister. Die hat dieses Gerücht gestreut, er hätte irgendwas gemacht, ganz Schlimmes. Dann hieß es ja, irgendein Zoom-Call, dann hieß es ja, das passt jetzt nicht hierher. Und dann, wie durch Zufall kamen plötzlich 18, also in wenigen Tagen 18 Beschwerden an die zuständige Parteistelle über ihn. Darunter viele Lappalien, also irgendwie, der hat mich mal falsch angeguckt oder schlechten Kommentar gemacht, aber tatsächlich auch drei Vorwürfe, die auch justiziabel sind, also sexuelle Nötigung zum Beispiel. Und das ist natürlich tödlich, wenn man sich gerade in so einer, erstens mal im Wahlkampf, zweitens aber auch in der eigenen Listenfindung findet. Und der wurde dann einen Tag vor dieser Listenabstimmung vom Parteivorstand gedrängt, diese Kandidatur aufzugeben, was er auch getan hat, weil er ja sich, wie gesagt, gedrängt fühlte oder überrumpelt. Und dann damit nicht genug, sondern dann beschloss der Vorstand in Pankow auch noch, diese Abstimmung über die Direktkandidatur zu wiederholen. Aufgrund dieser Gerüchte bzw. Anschuldigung wurde also wiederholt. Er trat dann zwar noch an, wurde aber überstimmt und ihm wurde quasi diese eigentlich beschlossene Kandidatur weggenommen. Da wäre jetzt auch noch im Nachgang die Frage, wie rechtssicher das ist. Aber da die Fristen für die Bundestagswahl selber, die sind komplett starr, also was da eingereicht ist, gilt und deswegen kann ihm da niemand mehr in den Bundestag helfen jetzt nach der Wahl, selbst wenn alles in sich zusammenfällt. So, und dann kam Mitte Januar raus, dass es wohl eine dieser verschiedenen eidesstattlichen Versicherungen, eine dieser drei schweren, also die diese Eidesstatt, also nicht nur die Anstellungen waren, sondern die wurden eidesstattlich versichert. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Eid, aber es ist kein Eid, aber es ist sozusagen juristisch.
An Eidesstatt.
So, ja, wie du sagst. Ja. Und dass diese eine Person gar nicht existiert, das war eine Anne K. hieß die, oder hat er dann.
Vielleicht hat irgendjemand ja an Eidesstatt versichert, dass sie existiert.
Genau, dann existiert sie ja wieder. Also genau. Das ist natürlich keine Kleinigkeit und
also offensichtlich, also pass auf, um das jetzt alles abzukürzen und mal zusammenzufassen.
Ja.
Offensichtlich hat der Typ irgendwelche Dreck am Stecken, weil sowas kommt ja nicht aus sich selbst heraus. Irgendwas ist da passiert, aber...
Ja, aber das ist jetzt schon wieder, der Stammtisch, das geht die Öffentlichkeit erstmal nichts an.
Genau, das wollte ich gerade sagen, aber... Alles das, was ihm vorgeworfen wird, scheint irgendwo...
Genau.
Kennst du ihn persönlich? Ihr seid ja... Weil, also er scheint jetzt, nach dem, was man so hört, jetzt nicht unbedingt ausgeburt an... Wie soll ich das positiv formulieren? Also er scheint nicht der obersympathischste Mensch zu sein. Da ist irgendwas passiert, was die politische Karriere betrifft, eigentlich nicht zu interessieren hat.
Genau, also wer mal Landesvorsitzender war, der wird immer irgendjemanden haben, der gegen einen ist. Und jedenfalls, er ist, also diese eine kam dann raus, die hatte wohl, steckt wohl dahinter, hinter diesem Pseudonym, hinter dieser Person, die es nicht gibt. Und dann kam noch raus, da wurde eine Adresse, bei einer eidesstattlichen Versicherung muss ja eine Adresse angegeben werden. E-Mail-Adresse, Telefon, da ist diese Person natürlich nicht erreichbar, aber die Postadresse, da gingen dann Journalisten hin und haben gesehen, genau in dem Haus wohnt ja eine Bundestagslistenkandidatin auf dem aussichtslosen Platz, aber eben auch eine von diesen Woken aus der grünen Jugend, die
genau.
Sehr gut befreundet ist mit dieser Shirin Kreese, die also da jetzt auch... ziemlich sicher die Drahtzieherin ist und die auch aus der Partei ausgetreten ist und ihr Amt niedergelegt hat. Das heißt, das sind schon mal zwei, oder die eine ist sicher die Täterin und die andere ist höchstwahrscheinlich mitbeteiligt, weil sie irgendwie vielleicht einen Brief abfangen wollte, was weiß ich, man kann ja dann kurzfristig sein Klingelschild dann doch überkleben, wenn man so einen falschen Namen hat, was auch immer. Und jetzt ist eben die Frage, ob diese anderen Anschuldigungen, die ja auch, das muss man immer wieder dazu wissen, die sind ja in kurzer Frist von wenigen Tagen angeblich unabhängig voneinander aufgelaufen. Und es hat auch diese Shirin Kreese dann auch nochmal deutlich gesagt, da wird, also man muss doch den Opfern immer glauben, ja,
genau.
Das ist schon mal, also sie selber ist ja auch Opfer gewesen.
Was wir alle seit dem Karaman-Prozess wissen.
Ja, und zweitens sagte sie dann auch noch, ja, die Gegenseite versucht jetzt 18 unabhängige Beschwerden zu diskreditieren, das ist schäbig, dass die nicht unabhängig sind, ist, denke ich, bewiesen. Und jetzt ist eben die Frage, was ist an den Restlichen dran? Und es sieht so aus, als, also es ist höchstwahrscheinlich, also da gab es auch einen guten Artikel in der Zeit von letzter Woche, dass das dann eben auch, also es gibt eine unabhängige Kommission jetzt innerhalb der Grünen, die das aufarbeiten soll, die sozusagen genau diesen Vorwürfen nachgehen soll, gibt es die Leute, die haben auch an Eidesstatt etwas versichert, was ja ein Risiko ist, einerseits, aber andererseits auch kein Risiko, wenn man weiß, es ist ja Aussage gegen Aussage, also wie soll sowas dann umgekehrt rauskommen, dass es gelogen ist.
Genau.
Also es ist aber abzusehen, dass das einfach eine riesige Intrige ist, die offensichtlich klappt. Und das ist nicht das erste Mal, dass sowas in der Politik funktioniert. Bei den Brandenburger Jusos gab es auch mal was Ähnliches. Da ist einer einfach... also da ist am Ende der gesamte Vorstand zurückgetreten aus Protest, weil irgendeiner was getan hätte. Und das Schlimme ist, da wird nicht mal gesagt, was vorgefallen sein soll. Weil um die Opfer zu schützen, wollen wir nicht sagen, was gewesen ist. Das heißt, da kann einer nur falsch geguckt haben und wird schon beschuldigt. Und so war es am Ende auch. Mhm. Da war also nichts gewesen. Und dieser jakobinische Eifer, Leute zu vernichten, weil sie nicht passen, weil sie nicht woke genug sind. Gerade in so linken Parteien, die sich für links halten. Das ist ja einfach totalitär, wenn man sagt, du bist jetzt beschuldigt und wir sagen dir nicht, womit, weil dieser Stefan Gelbhaar weiß bei diesen anderen Anschuldigungen eben auch nicht, worum es gehen soll. Und das, also das ist stalinistisch letztlich. Also du darfst vor Gericht, darfst dich dann verteidigen. Ja, tut uns leid, dass du nicht weißt, wogegen du dich verteidigen musst.
Genau.
Das ist schon zutiefst widerlich. Und diese Shirin Kreese hat natürlich sich auch mit keinem Wort entschuldigt oder Bedauern geäußert über zum Beispiel, dass der jetzt da in Bedrängnis geraten ist, dass er, das macht ja was mit einem, wenn man so in den Schlagzeilen ist, sondern die sagt, nein, ich werde mich jetzt zurückziehen aus der Partei und mich in Zukunft weiter um die Belange von, ich umschreibe es jetzt mit meinen Worten, um die Belange von Opfern von Sexualstraftaten kümmern. Wobei, das ist halt genau, auch das ist ja wieder das Schlimme, dass die Opfer, die tatsächlichen Opfer von Sexualstraftaten, dass das denen auch nicht hilft, wenn sozusagen einmal mehr bewiesen wurde, dass man das auch umdrehen kann.
Ja.
Also das ist wirklich ein trauriges Kapitel und wer weiß, wie das jetzt vor der Bundestagswahl, also das ist schon ein handfester, obwohl es nur ein Mandat betrifft, aber es sagt natürlich was auch über diese letztlich Rückgratlosigkeit der Parteispitze in Berlin und auch der Parteispitze im Bund aus, dass sie sagen, ach, ja, das geht uns alles nichts an, das Schicksal dieses einen Typen, das ist ja relativ empathielos gewesen, wie da reagiert wurde, immer mit dem Verweis darauf, dass man ja so eine achtsame Partei sei.
So. Ja, also das heißt, in beiden Fällen ist eins immanent. Es ist politisch, hat es keinerlei Auswirkungen, aber es schadet natürlich extrem dem Ansehen der entsprechenden handelnden Person. Das muss man einfach mal sagen.
Ja. Also ja. Da muss man sagen, das einzig Gute an der AfD ist, dass es nie einen gefakten Missbrauchsskandal, also der sozusagen nicht wahr ist, Missbrauch so geben wird in dieser Partei, weil sie eben nicht Vogue ist. Also das ist tatsächlich eine Entwicklung, die man in den demokratischen Parteien nicht haben sollte. So.
Genau. Dann würde ich jetzt...
Ich habe noch zum Thema Grüne eine Meldung. Der Bundestag ist jetzt um einen Abgeordneten reicher. Eine grüne Abgeordnete ist verstorben und da kommt jetzt der Nachrücker mit dem schönen Namen Kretschmann.
Ach, und zwar wusste ich gar nicht.
Und zwar ist es der Sohn des Ministerpräsidenten Johannes Friedrich Kretschmann, abgekürzt JFK, was er auch selber, also im Wahlkampf 2021 war das der JFK und also toller Typ, der ist ein bisschen, der ist vom Alter her zwischen uns beiden, studiert immer noch und hat wirklich also tolle Sachen bei. Damals stand in der Presse, ich zitiere mal einen Satz, er ist Lebenskünstler und hat Religionswissenschaft, Rumänistik und Linguistik studiert. Danach fand er länger keine Anstellung und schlug sich vorübergehend als Sargträger durch. Zurzeit lebt er vor allem vom Ersparten. Ja, also kleiner Tipp, ich glaube, ich weiß, warum sein Vater noch arbeiten muss, weil so einen Sohn muss man sich leisten wollen. Also das apropos, ist wirklich nur apropos, der Beste.
Apropos, wann sind Landtagswahlen im BW?
In einem Jahr, also ungefähr im März.
Und es ist noch kein Kandidat?
Nee, also Johannes JFK hätte Zeit, ja.
Ja, aber was ist mit Cem Özdemir?
Der ist nicht der Sohn von, nein, also ich, ja, der ist Spitzenkandidat.
Das ist klar jetzt.
Das ist klar jetzt.
Also Cem Özdemir wird als grüner Spitzenkandidat in die Landtagswahl der Baden-Württemberg ziehen.
Ja.
Wow. Naja. Okay, dann werden wir Schwarz-Rot kriegen oder was? Ja, egal.
Nein, also Cem Özdemir ist schon der Kretschmann-artigste, den man
überhaupt finden kann. Der kretschmannigste Türke, den wir haben.
Naja, der Türke, das ist, glaube ich, in Baden-Württemberg.
Das ist durch, oder?
Das ist absolut durch. Wenn man den einmal reden hört, der kann gar kein Hochdeutsch. Und der ist auch wirklich, ist ja einfach ein positives Beispiel davon. Aber der hat auch lange dafür, der sitzt ja seit 1994 mit Unterbrechung im Bundestag und hat lange dafür arbeiten müssen, dass er da jetzt.
Also, ich glaube, wenn die Landtagswahl in Baden-Württemberg, gibt es schon einen Termin?
Nee, gibt es noch nicht. Also aber ich glaube, es ist immer im März, also kurz genau. Vor Ostern wahrscheinlich.
Also ziemlich genau in einem Jahr, fast genau. Das heißt, allein diese Landtagswahl in Baden-Württemberg wird wahrscheinlich zwei Sonderfolgen nach sich ziehen, weil wir hier ja einen, naja, schwäbischen Patrioten ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube, das muss man sehr genau auseinanderklamüsern. Bis dahin in die nächsten beiden.
Nein, ich habe noch eine kleine, noch ein paar kleine Kurzgeschichten. Und zwar, du hast ja mitgekriegt, die Post hat ja einen Warnstreik von einem Tag gemacht. Und das Dumme ist, das merkt ja keiner, genau. Weil die Post ja inzwischen eigentlich ist ja jeder Tag Warnstreik und es ist mehr oder weniger Zufall, wann die Dinger ankommen. Und zweitens auch noch zum Thema Wahl eine kleine schöne Geschichte. Die Partei, also diese Titanic-Satire-Partei, die hat jetzt sich beschwert, dass in München in der Umgebung der CSU-Zentrale mehrere Plakate von sich abgehängt wurden. Und das ist jetzt noch keine Meldung, aber die haben dummerweise einen GPS-Tracker an diesen Plakaten angebracht und diese Plakate befinden sich jetzt in der CSU-Zentrale. Angeblich wurde Friedrich Merz darauf verunglimpft, also es ist halt einfach ein normales, lustiges Plakat, aber es ist einfach sozusagen, nee, wir waren das nicht.
Genau.
Ja, also das nur, genau, schreibt uns bitte.
Genau, das wäre lieb. Wir werden das gleich. Entschuldigung, Brösel auf der Scheibe. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, werden wir frühestens in 3 Wochen beantworten können, weil die nächsten beiden Wochen ist der Tillmann.
Nee, also in die nächste eine Woche.
Eine Woche, ja, genau. Aber genau.
Wir machen aber 2 Sonderfolgen, weil die Wahl bevorsteht und weil es viel Skurriles und Wissenswertes zu den bisherigen Bundestagswahlen zu erzählen gibt, machen wir gleich 2 Sonderfolgen. Die nächste kommt schon am Montag und dann am Donnerstag.
Genau. Und also das heißt, wenn ihr schreibt an luke@hengstmanns.de oder unter dieser Folge luke.hengstmanns.de, werden wir erst in frühestens 2 Wochen, wie ich gerade erfahre, darauf antworten können. Bis dahin, Tillmann, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.